Hallo und herzlich willkommen zu Nesten Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Ich bin Tori und neben mir sitzt Laura. Hallo.
Das bin ich, hallo.
Willkommen zu unserer April-Folge mittlerweile, ne?
Richtig, letztes Jahr war das unsere Osterfolge.
Ja.
Können wir ja nicht nochmal machen.
Ostern, obwohl Ostern ja ein riesiges Thema in Norwegen ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, machen wir heute mal eine ganz andere Folge. Aber bevor wir anfangen, ganz kurz zu uns. Wer sind wir? Wir sind zwei ausgewanderte Deutsche, die seit über 10 Jahren in Norwegen leben, in Oslo, um genauer zu sein. Und seit 2 Jahren fast schon über unser Leben, unsere Eindrücke, über verschiedene Themen podcasten und freuen uns immer, dass ihr zuhört.
Darüber freuen wir uns sehr und was wir auch immer machen und worüber wir uns auch immer freuen, ist unser Norwegen-Check. Der Norwegen-Check ist eine Kategorie, wo wir uns gegenseitig fragen, woran wir in der letzten Zeit gemerkt haben, dass wir in Norwegen leben. Tori, hast du einen mitgebracht?
Ich habe einen mitgebracht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Norweger selten die Nase putzen, aber eher die Nase hochziehen?
Ja, immer.
Immer. Ich weiß noch, als ich hingezogen bin, war das super krass. Ich war in so einem Großraumbüro und neben mir saß so eine ganz schicke Norwegerin, die war wirklich so, also weißt du, so klassisch so zurechtgemacht und blond und sah einfach super aus. Und dann irgendwann hat die so angefangen, so super unappetitlich ihre Nase hochzuziehen. Und ich war super geschockt. Und dann ist mir das immer mehr aufgefallen, dass die Norweger das unhöflich finden, also unhöflich herfinden, wenn man die Nase putzt, als wenn man die Nase hochzieht. Und mein anderer Check, der dazu passt, ist, dass man auch nicht einfach mal so sagt, hast du ein Taschentuch? Auf Deutsch sagt man das ja so oft, entweder man sagt irgendwie, hast du ein Taschentuch, hast du ein Tempo. Das Wort Taschentuch gibt es hier schon, das heißt Lummetörtle, aber das ist eher so ein richtiges Grandfather-Stofftaschentuch. Mhm. Aber so dieser Ausdruck, hast du mal eben Tempo, gibt es hier nicht, weil es einfach das Wort dafür auch nicht gibt.
Nee, und es ist, du hast völlig recht. Das war auch eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist. Und ich habe ja mit 3 Norwegern in Frankreich studiert. Da habe ich die Norweger kennengelernt. Und ich weiß noch, einen Herbst war unsere ganze Klasse krank. Und wir saßen alle da, also alle Franzosen und Deutschen, keine Ahnung was, saßen da in diesem Raum und schnieften wie die Weltmeister. Und alle anderen in Europa nutzen Taschentücher und empfinden das halt als, ja, man hält ja sogar in Deutschland jemanden eins hin, ja, wenn du rumschnupfelst, ja, ne, weil du das so eklig findest. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner norwegischen Freundin damals irgendwie danach zum Zug gegangen bin. Und die so, boah, ist das eklig. Und ich so, was ist eklig? Ja, dass da alle mit ihren Taschentüchern. Und das war mein erster richtiger Kulturclash mit der norwegischen
so witzig,
Kultur.
Ne? Ja. Ja, nee, die finden das, oder auch, also nicht nur hochziehen, sondern auch so richtig rausrotzen, wenn die irgendwie, ja, Skifahren oder so. Ist das so ganz normal, dass man so ein Nasenloch zuhält und das andere auf der anderen Seite rausspritzt. Wirklich richtig eklig, ja. Also so, das ist, und ich war dann auch mal so, gibt es hier überhaupt Taschentücher? Gibt es schon, aber ist jetzt wirklich nicht so, in Deutschland habe ich immer das Gefühl, liegen überall Tempo oder die Billigmarken Alternativen rum, aber in Norwegen ist das einfach nicht so ein, nee. Da sind die eher die Feuchttücher unterwegs, würde ich sagen, für die Babys.
Und man geht ja wirklich auf Toilette, wenn man es machen soll, ne?
Das ist ja, ja, ja. Oder halt raus, ne?
Oder raus.
Ja.
Also hier Tipp für alle Neueingewanderten, wenn ihr nicht direkt alle im Büro vergraulen wollt, ja, dann zieht euch zurück mit euren Taschentüchern.
Genau. Was ist dein Norwegen-Check?
Ein ganz anderer, ich habe eine schöne Geschichte, Anekdote zum Thema Konfliktmanagement und wie die Norweger damit umgehen. Wie alle, die uns regelmäßig hören, wissen sie, dass wir zwischen der letzten Folge und der jetzigen Folge ich ein kleines Kind bekommen habe.
Genau, herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir haben es natürlich schon ein paar Mal gesehen, aber an dieser Stelle nochmal, ja.
Danke.
Wo ist sie denn?
Die ist jetzt draußen mit ihrem Papa und wird durch die Gegend geschoben.
Ja. Immerhin sind es ja nicht mehr minus 10 Grad.
Genau, das muss gehen. Und dazu passend, wir waren ganz kurz, waren im Krankenhaus, danach kommt man ja auf so eine Station und dann darf man da ein paar Tage abhängen und sich erholen, wie man das so schön sagt. Und ich weiß, am letzten Tag, in Norwegen ist das sehr, sehr, ich würde sagen, knackig und gut, also so 2 Tage darfst du da sein und dann sollst du eigentlich nach Hause gehen, ne, wenn es jetzt keinen Grund gibt. Und dann kamen aber diese netten Hebammen rein und sagten so, ja, wie habt ihr denn über das mit der Heimreise nachgedacht? Und dann habe ich gesagt, ja, haben wir, ich würde gern bis morgen bleiben, einfach eine Nacht mich noch ein bisschen erholen. Das waren dann 3 Nächte, ist jetzt auch nicht so krass viel. Und dann sagte sie, ja, und merkte schon, so ganz passt ihr das nicht. Sie ging raus, es vergehen 2 Stunden, sie kommt wieder und sagte, ob wir das nicht doch nochmal überdenken könnten mit der Heimreise. Und dann habe ich gesagt, gut, was ist denn das Problem? Und dann meinte sie, nee, also keiner soll hier rausgeschmissen werden. Aber, und das ist, finde ich, so typisch norwegisch, so dieses so, dir die Entscheidung in die Schuhe schieben. Also sie wollte mir nicht sagen, du musst gehen, aber eigentlich war das die Nachricht, sondern mir zu sagen, es soll ja natürlich keiner rausgeschmissen werden, aber vielleicht überlegst du es dir nochmal. Und dann habe ich gesagt, nein, darauf steige ich jetzt nicht ein. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich mir es überlege, bleibe ich bis morgen. Wenn ich nicht bleiben darf, dann müsst ihr mir das jetzt sagen. Und dann werden sie ja immer sehr so pampig, weil sie irgendwie diese direkten Antworten überhaupt nicht, ja, mögen. Das finden sie einen Angriff, weil sie ja eigentlich das ja schon durch die Blume gesagt haben. Und sagt dann so, ja, aber wenn es dir gut geht und dir geht's gut, da gör wir das schon. Und ich habe innerlich sehr geschmunzelt und gedacht, ja, da hören wir das Hobben, was auf Deutsch heißt, dann machen wir das mal so. Und dann haben wir das mal so gemacht. Aber das finde ich so ein schönes Beispiel für all diese Umgehung von jeglicher Form von direktem Konflikt im Kleinen, ja? Ne? Ja. Machen die nicht, das wird eher so...
Es ist ja auch so ein bisschen amerikanisch eigentlich, ne? Die Amerikaner machen das ja auch mal sehr rhetorisch und mal alles so, no, it's absolutely fine, no problem. Und eigentlich ist es aber sie können... Da finde ich, sind auch oft Parallelen da. Also auch so mit diesem oberflächlich freundlich, aber eigentlich nicht wirklich. Aber ich finde, Laura, ich muss sagen, ich liebe dich dafür. Das ist schon wieder so eine bisschen typische Laura-Story, weil ihr ja, also du und Roland ja auch oft immer das System so ein bisschen herausfordert. Ne? Also ich muss sagen, ich weiß, dass man 2 Nächte bleibt und ich bleibe dann auch meine 2 Nächte. Ich würde niemals mehr anmaßen, eine 3. Nacht einzufordern, aber das ist so ein bisschen, finde ich schon ganz cool, dass du da, es ist ja so ein bisschen wie du immer diejenige bist, die zum allerspätestens in den Kindergarten bringt irgendwie und die Leute schon so sagen, kannst du nicht mal ein bisschen früher in den Kindergarten bringen?
Und früher abholen, finden sie gut.
Ja, genau. Ja. Ja. Aber nee, das muss man sich behalten. Da bin ich wahrscheinlich schon zu angepasst.
Ab und zu darf man mal testen. Ja. Ja, das waren doch ganz schöne, unterschiedliche, aber 2 sehr passende Norwegen-Checks.
Genau. Worum geht es denn in unserer heutigen Folge, Laura?
Wir machen heute mal was ganz anderes. Letztes Mal hatten wir so eine super schöne, interessante Mit-Gast-Folge über die samische Kultur, die ich jedem, der das noch nicht gehört hat, wärmstens empfehlen kann. Viele schönes Feedback dazu gekommen.
Ja, eine sehr schöne Geschichtenfolge schon fast so ein bisschen. Sowohl geschichtlich als auch geschichtenerzählend.
Genau. Und da haben wir gedacht, da schließen wir doch mal an mit einer Folge, in der es eigentlich um gar nichts Besonderes geht, aber um ganz viele kleine Kleinigkeiten, Feinheiten, die keine eigene Folge füllen würden. Die wir heute mal hintereinander rein und wir nennen das Ganze Toris und Lauras Fragestunde.
Genau, oder Fragerunde.
Fragerunde haben wir uns darauf geeinigt, stimmt. Und das ist eine Art Spiel. Also wir haben eigentlich jeder 5 Fragen mitgebracht, die wir uns jetzt gegenseitig stellen werden und darauf antworten. Und das ist ein kunterbunt gemischter Misch.
Genau, und da lernen wir uns irgendwie besser selber auch nochmal kennen. Ich meine, wir kennen uns ja sehr gut, aber das ist nochmal so eine schöne, hangelweise sich nochmal durch die norwegischen Eigenheiten so ein bisschen zu hangeln und andererseits auch für euch nochmal, glaube ich, da kriegt man nochmal unheimlich viel mit, wie die Norweger so ticken, würde ich sagen.
Total.
Ja.
Wir hauen einfach mal rein.
Ja, fangen wir an.
Also ich darf sogar anfangen. Mein Redeanteil hier am Anfang ist enorm. Ich freue mich. Meine erste Frage an dich, Tori, sind Formulierungen, die wir in Deutschland nicht nutzen und was das eigentlich so über die Norweger und die Sprache oder Haltungen aussagt.
Ja, das mit dem Aussagen finde ich immer noch, bin ich mal gespannt. Da habe ich mich gar nicht so drauf vorbereitet. Bin ich gespannt, ob ich da jetzt spontan drauf komme. Ich habe mir 4 aufgeschrieben und ich lasse jetzt das Kus, das Haar einfach mal weg. War das für mich so, ich weiß nicht, ob die meisten kennen das. Vielleicht gehst du auch nachher drauf ein, aber das ist auf jeden Fall ein Ausdruck, den es nicht gibt im Deutschen in dem Sinne. Aber was ich mitgebracht habe, ist einerseits Overskyd. Also man sagt ganz oft, wenn jemand zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, kannst du am Wochenende Kuchen backen für meine Party oder auch im Job kannst du irgendwie das Projekt noch schnell vorbereiten oder so. Dann sagt man, oh nein, der Haja fakt ist ikke Overskyd til. Also dafür habe ich, wie würdest du es übersetzen?
Dafür habe ich keine Energie.
Ja, Energie, aber es ist halt, also was eigentlich gemeint ist, ist Überschuss. Also Kapazität. Dafür habe ich sozusagen keine extra Zeit. Genau, Kapazität. Dafür habe ich, aber das ist nochmal ein bisschen, also Kapazität ist ja schon eher so ein bisschen formell, finde ich. Und Overskyd ist auch was, was man ganz oft privat benutzt. Und das finde ich, also benutze ich auch viel. Und was sagt das über die Norweger aus? Was würdest du sagen?
Dass sie sehr, ich finde, sie sind recht gut im Grenzen setzen.
Ja.
So. Also einfach so, dass es so eine Formulierung gibt, dass man sich damit eigentlich eben nicht nur beruflich, sondern auch privat abkapseln kann und sagen kann, nee, eigentlich nicht. Und das aber direkt mit einer Erklärung. Also wenn ich dich jetzt auf Deutsch frage, kannst du mir einen Kuchen backen für die Party, dann würdest du, glaube ich, sagen, ach, da habe ich nicht so richtig Zeit für. Und das ist ja dann aber, das ist ja, dann musst du ja total busy sein und ganz viel vorhaben, dass du faktisch keine Zeit hast. Ja. Wenn du dann aber sagst, ach, ich wollte eigentlich, also ich liege morgen auf der Couch, dann würde ich ja sagen, du hast doch Zeit, du hast keine Lust. Ja,
genau. Das Zeit ist halt auch so psychisch, ne? Overskyd sozusagen. Ja, das stimmt. Ja, und das ist ja auch wirklich, was man ja oft auch jetzt gerade für uns als so Småbarnsforeldre, also als Eltern von kleinen Kindern, finde ich, nutzt man das dann noch viel mehr. Also ich habe schon einen Job und Kinder, da habe ich jetzt keinen Überschuss sonst dazu. Stimmt, das ist irgendwie nochmal so eine, es ist ja schon so eine, wie soll ich mal sagen, Empowering-Ausdruck irgendwie. irgendwie, ne?
Ich finde schon. Mhm. Und ich finde es auch schön, weil da musst du nicht, du musst nicht schon tausend andere Dinge machen, um, nur um eine Entschuldigung zu haben, das andere nicht zu haben. Ja. Es ist, wenn du sagst, ja, ich hoffe, was geht, so ja. kannst du dich auch auf die Couch legen und das dann der Freundin im nächsten Satz ja. sagen, weil das ist dann legitim. Ja. Das heißt trotzdem, dass du für das andere keine ja. Überschuss
vielleicht würde man auf Deutsch auch so ein bisschen sagen, mentale, oder vielleicht würde man ein Adjektiv vor das Kapazität setzen, eine mentale Kapazität oder zeitliche Kapazität oder so. Aber Overskirt fasst das irgendwie alles ganz gut zusammen.
Ja, das ist halt ein ganzes Phänomen, was nicht mehr Erklärung braucht.
Ja.
Und es ist immer akzeptiert.
Ja,
das ist nicht so. Da würde ich nicht sagen, würde ich sagen, ah, cool, okay, ja. klar, das verstehe ich. Und nicht, ja. Aber ich weiß, dass du morgen gar nichts vorhast.
Ja, genau. Was ist deine, hast du eine Formulierung dabei?
Ah, natürlich. Ich habe was, hab was Schönes. Ach, ich habe so viel mit Konfliktkultur hier gerade, aber ich finde das auch sehr nett. Legge mal helt flat.
Ja.
Das
ja.
ist, das finde ich total witzig.
Oh Gott, das
witzig.
Kam ja auch viel in diesen politischen Skandalen jetzt immer vor, ne?
Immer. Ich habe es auch, glaube ich, irgendwie aus dem Kontext irgendwo, entweder Nachrichten oder irgendein Podcast oder so. Aber ich liebe das, weil entweder die Norweger erkennen keine Schuld an. Das sind jetzt, das ist meine Deutung, liebe Zuhörer. Ihr könnt gerne uns dazu schreiben. Aber in meiner Meinung nach so ist es entweder so, dass es keine Schuld gibt, dass man die überhaupt nicht anerkennt, dass es die überhaupt zuzuweisen gibt. Es gibt also quasi kein Problem. Aber wenn man sie erst einmal anerkannt hat, dass man eventuell, und das können auch wirklich banale, kleine Dinge sein, dann fällt dieser Satz. Dann ist es halt direkt so dieses, ich will das jetzt aber gar nicht ausdiskutieren, sondern ich lege mich flach auf den Rücken sozusagen.
Genau,
heißt
das ist die
das.
Übersetzung, ne?
Ja.
Lege, mir hält flat. Wie würdest du das auf Deutsch, also so als Sprichwort sozusagen übersetzen?
Als Sprichwort?
Ich nehme gerade so, wenn ihr mich sehen würdet, die Hände hoch, so, ja, erwischt.
Mehr
so
Culpa.
So, ja, mehr Culpa, genau. Oder halt auch so ein bisschen, ja, erwischt, ertappt.
Ja. Ja.
Nehme ich auf meine Kappe.
Ja.
Ist es vielleicht auch?
Ja. Das nehme ich auf meine Kappe. Aber es hat sowas ganz, dieses halt, ich lege mich flach auf den Rücken, das kommt ja eigentlich aus der Tierwelt. Also es ist ja so, wenn ein Bär dich angreift, leg dich auf den Rücken und macht dich halt total verletzlich. Das ist es ja eigentlich. Das steckt ja da drin. Ich mache mich flach, heißt, ich exponiere mich, ich mache mich verletzlich und du kannst jetzt mit mir machen, was du willst sozusagen. Das ist ja das Sinnbild dahinter,
ja.
ne?
Ja.
Also so, ich nehme alle
so
Schuld
gedacht.
Auf mich.
Mhm.
Und ich bin an deiner, also wie sagt man das nochmal? Ich bin quasi dir ausgeliefert.
Ja. Ja,
Und das ist ja so das andere, das finde ich halt dann wiederum so extrem, dass es halt so ist, es entweder darf man gar nichts diskutieren, es gibt nichts zu diskutieren, weil es gibt keine Schuld, oder er legt mal heel flat.
Mhm.
Und nicht einfach nur so, ich habe hier ein, ich meine, es wird natürlich genutzt im Sinne von, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht und ich erkenne die Schuld an, aber es nimmt trotzdem finde ich auch in dem Gebrauch, wie es genutzt wird, jeglichen Wind aus den Segeln für weitere Diskussionen. Auch hier wieder einen Versuch, die Tür zuzumachen und zu sagen, ich habe es jetzt anerkannt,
ja.
ist so gut jetzt.
Ja.
Ich
jetzt
kann
müssen wir nicht mehr drüber sprechen.
Genau.
Es ist so ein bisschen so ein Totschlagargument, genau auch wie mit dem ersten Ausdruck, den wir hatten, Overskytt. So, da gibt es ja nicht mehr viel zu diskutieren. Da machen sich die Norweger ein bisschen leicht.
Ja.
Es ist nicht so komplex wie im Deutschen. Die Leute wollen keine großen Erklärungen, das reicht.
Bloß keine Diskussion.
Ich habe noch ein Wort und zwar Inch oder auch das ist die Kurzform von Initiative, also Initiative. Das wird hier ganz oft benutzt, finde ich. So zum Beispiel, dass man irgendwie sagt, so, oh, danke, dass du die Initiative genommen hast oder einfach nur danke für die Initiative. Ist ja auch so ein klassischer Ausdruck, Tack für Inschen. Und das finde ich total schön. Das sagt man so ganz oft, wenn jemand zum Beispiel eine Hüttentour plant oder ein gemeinsames Geburtstagsgeschenk vorschlägt oder so. Wenn einfach jemand die Initiative nimmt, etwas in Gang zu bringen. Und das gibt's auf, ja, weiß ich nicht, gibt's das so auf Deutsch? Also, ja, sagt man jedenfalls nicht so. Also, oder? Mhm. Würdest du, also.
Danke fürs Organisieren.
Ja, genau, danke fürs Organisieren. Aber Initiative, das ist für mich auch so ein grundnorwegisches Wort, weil das geht. Es ist ja hier in Norwegen eine unheimlich große Freiwilligenkultur und sehr viel in Vereinen und sehr viel beruht einfach darauf, dass Leute ihre Freizeit benutzen, um zum Beispiel den Kindergarten anzustreichen oder den Hinterhof aufzuräumen oder alle Fahrräder zusammen zu reparieren oder so. Und das sind halt diese Initiativen und das drückt sich eben genau wie auch Takformaten, was ja auch ein sehr norwegischer Ausdruck ist, danke fürs Essen, was wir im Deutschen ja auch nicht sagen in dem Sinne, ist dieses so, oh, tack for Inch, tack for du tuk Inch, also danke, dass du die Initiative genommen hast, ist für mich schon so ein sehr norwegischer Begriff.
Mhm, total. Und ja, irgendwie auch schön, weil es anerkennt, dass alleine das sich darum Gedanken machen, Zeit kostet und Energie.
Ja.
Also man hat da schon was reingesteckt, weil man einfach nur an den Geburtstag für die anderen mitgedacht hat.
Ja.
So. Und das ist eine Anerkennung. Man muss es gar nicht organisieren. Kann auch sein, dass ein anderer das dann
umsetzt. Stimmt,
ne?
Genau.
Aber dass man die anderen daran erinnert, dafür bekommt man schon mal einen Dank.
Ja.
Und das ist eigentlich sehr schön, weil das ja oft auch für Dinge passiert, die ja so diese mentale Liste Dinge sind, ja,
ja.
Mit der wir alle rumrennen.
Ja. Und es ist auch oft so, dass du meinetwegen in eine Gruppe schreibst, wollen wir heute spazieren gehen und keiner kann und dann schreien die Leute aber so, oh, ich kann leider nicht, aber tack vor Inschen. Also dann können sie sich trotzdem dafür sozusagen bedanken. Ne? Ja, weil in der Insch steckt ja ganz viel Overskyt.
Jetzt lernt ihr alle hier richtig viel Norwegisch.
Ja. Hast du noch einen Ausdruck?
Ich habe noch einen Ausdruck. Und zwar den Ausdruck, ja, Ochkeike.
Ja, oh Gott, den sagt meine Tochter gerade übrigens halt neuestem immer.
Oh nein.
Ja, Ochkeike, da sind wir jetzt. Ja, es ist ja so ein bisschen, ich habe keinen Bock, ne?
Ja, genau.
Aber ein bisschen weniger schlimm. Also es ist so ein bisschen so, ja, wie würde, ja, oh, das schaffe ich jetzt nicht. Oder so, oh nee, das schaffe ich jetzt. Ja, nee, genau, das würde ich sagen.
Ja, genau, schaffe ich jetzt nicht. Aber ich finde, das hat eine, es ist zwischen, ich habe keinen Bock und das schaffe ich jetzt nicht. Und ich finde es halt so witzig, du sagst, deine Tochter nutzt das. Klar, die ist jetzt auch fast, oder ist 3. Ich finde aber, es ist ein Satz, den unglaublich viele sehr blonde Mädchen mit Perlenohrringen sagen.
Orkeike. Oder schön mit Dialekt, ja, Orkeische.
Herrlich. Wir müssen irgendwann mal eine Dialektenfolge machen. Ich lose ja. Völlig ab, aber
müssen
gut.
Müssen wir jemanden einladen.
Dann machen wir Fragerunde, könnt ihr Dialekte raten. Genau, auch gerne mit Dialekt. Aber für mich hat das irgendwie sowas, ich kriege immer so ein bisschen so eine Gänsehaut dabei. Ich finde das einen ganz, ehrlich gesagt, einen etwas furchtbaren Ausdruck, vor allem wenn er bei Frauen so fällt, weil ich mal denke, das hat für mich was unglaublich Verwöhntes. Nicht bei einer Dreijährigen, ja. Also da geht man durch eine Phase durch, aber bei so erwachsenen Frauen in unserem Alter, wenn die dann irgendwie, gerade bei Reisen im Ausland, dann kommt irgendwie so, weiß ich, dann kommt der Koffer nicht oder da müssen sie was selber organisieren und das überfordert sie so, dann finde ich den Satz halt immer ein bisschen, ich finde den irgendwie ein bisschen tussig.
Ja.
Ach, ja. Also, ja, dann streng dich mal an, Mann.
Aber ich benutze den selber schon auch. Ich mag den irgendwie. Also ich finde es also so für, also jetzt, okay, bei sowas jetzt nicht, aber oh, der Ortigeike. Also da habe ich jetzt keine Overskirt. Das ist auch wieder so ein bisschen die gleiche Richtung, ne?
Aber du nimmst den eher, wenn du dich aufregst. Also so,
ja,
wenn
ja
du
genau, wenn ich irgendwie eine nervige SMS bekomme oder so. Dann so, oh, das kann ich jetzt irgendwie gerade gar nicht gebrauchen. Das ist so ein bisschen die Übersetzung, finde ich. Das kann ich gerade nicht gebrauchen.
So
oder
nutzt
ja,
du das,
also
ja.
Kann es auf jeden Fall, ja, so nutze ich es vielleicht, ja. Genau. Aber wenn du so, ja, stimmt schon. Ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine, je nach Alter kann das anders interpretiert werden. Ja, cool. Das waren noch ein paar coole Ausdrücke. Wir hauen die Ausdrücke auch nochmal in die Shownotes, damit ihr sie nachlesen und nachgoogeln könnt. Laura, was würdest du denn sagen? Ich komme mit einer Frage. Welche norwegischen Traditionen oder meinetwegen Traditionen wird dir niemals unterkommen?
Ja, auf die Gefahr hin, dass wir das schon mal erwähnt haben. Ich weiß auch nicht, ob ich es Tradition nennen würde, aber irgendwie schon. Es ist vielleicht eine Essenstradition und ich finde sie furchtbar.
Ich habe sie auch.
Ja, wir haben uns auch witzigerweise gestern darüber unterhalten. Dieses von Kindergarten bis zum Erwachsenenalter ist es völlig legitim, dass die Norweger zum Lunch ihr Knäckebrot mit den ganzen Tuben auspacken.
Ja.
Und was ist in den Tuben drin?
Ja. Ich meine, offiziell ist da ganz viel Fischroggen, also Kaviar drin und Käse und Krabben und Makrelen, also Heringe oder sind Makrelen
ja,
Heringe?
Ja.
Ja, also genau, da gibt es hier Tübeust, ne, Baconust, was ich gerade eben alles eben gesagt habe. Also, aber es ist im Prinzip ja einfach nur ultraprozessiertes, vermatschtes Geschmacksverstärker mit, ja gut, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, teilweise sind die schon so ein bisschen, ist da auch ein bisschen Omega-3 drin und so, das behaupten sie ja zumindest immer. Aber ja, diese Tuben sind echt, das ist echt ein Phänomen. Das ist dann teilweise einfach so, wie es in Deutschland so Schmelzkäse gibt, das würde ich sagen. Ist so, also bei dem Käse ist es wirklich Schmelzkäse in der Tube. Kaviar ist wirklich schon sehr viel, also ist schon viel Kaviar. Was da noch so drin ist, weiß ich sonst auch nicht. Aber die Makrele in Tomate ist ja wirklich dieser Hering in Tomatensauce. Aber es muss ja auch unheimlich prozessiert sein, also ultra prozessiert, um es überhaupt so haltbar zu machen, ne, in diesen Tuben.
Das hält halt Monate. Also auch Fisch anscheinend hält da drin Monate. Und ich finde es irgendwie, also ich finde, es sieht abartig aus. Ich finde, es hat auch überhaupt keinen Kuse-Faktor, wo wir schon eben bei waren. Es hat keine Gemütlichkeit, sich da so eine Tube in Tubenform aufs Brot zu schmieren.
Ja.
Und also es ist nicht nur ein Kinderding, wie gesagt, also auf der Arbeit, wir haben keine Kantine da und das ist gang und gäbe, weil es sich halt so schön lange hält. Ne?
Genau, du hast dann halt echt diese Tube und eine Packung Knäckebrot. Also ich finde sowieso, Knäckebrot ist ja wirklich in allen Schränken immer zuhauf vorhanden, weil das echt so das Go-To-Essen ist, wenn man mal schnell irgendwie was essen muss. Ja, nee, ich dachte jetzt, du sagst Tacos. Ich meine, ich esse Tacos sogar ganz gern, aber ich mache es wirklich nie zu Hause. Also das wird mir nie unterkommen und das andere, was ich aufgeschrieben habe, ist Pölze, also diese Wurst, also diese Klasse, ist ja im Prinzip eine Wiener Wurst, teilweise so als Grillformat, was ja auch unheimlich viel gegessen wird. Bei jedem Grillabend bringen die Leute diese wirklich, ja, diese einfachsten, simpelsten Würste mit, wo der Fleischanteil natürlich auch eher niedrig ist. Das habe ich jetzt auch ehrlich gesagt quasi aufgehört zu kaufen. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, aber jetzt kaufe ich eigentlich nur noch Metzgerwürste, weil ich, ja, ich meine, das Thema ist sowieso gerade groß, eine Ernährung und was nehmen die Norweger zu sich. Wir wissen alle, dass die Norweger schon ganz oben dabei sind, also was Europa angeht, ja, so ultraprozessiertes Essen zu kaufen. Sagt man eigentlich ultraprozessiert auf Deutsch?
Ja, ja. Ich glaube schon.
Sehr, also hochverarbeitet sozusagen. Und ja. Nee, Kaviar habe ich witzigerweise auch aufgeschrieben. Ja, Sulu ist ja auch sowas, was jeder Norweger im Kühlschrank hat, was mir auch nie unterkommen wird. Also so eine norwegische Fanta-Version.
Ja. Also du hast bei Tradition auch an Essen gedacht?
Ich habe auch an Essen gedacht, ja. Dann habe ich noch Jul aufgeschrieben, also Weihnachten. So, mhm. Ich werde, glaube ich, nie wirklich klassisches norwegisches Weihnachten feiern, aber einfach, weil ich selber Traditionen von mir habe und mein Partner natürlich eher schwedische Traditionen hat. Und dann habe ich noch Bühnert aufgeschrieben, haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Das finde ich zwar wunderschön und das ist ja die norwegische Tracht, aber ich fühle mich da als Einwanderin dann irgendwie doch nicht ganz wohl damit, so eine zu tragen. Ja, ich aber meiner Tochter werde ich es bestimmt kaufen.
Ja, aber die ist ja auch schon. Die ist ja auch Norwegerin. Also die ist ja auch hier aufgewachsen.
Genau.
Das teile ich deine Meinung. Und ich glaube, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Wir haben auch eine Freundin, die sich eine gekauft hat. Das kann ich wiederum aber auch gut verstehen, weil die mit einem Norweger zusammen
eben.
Ist. Ich glaube, da hat man irgendwie eine andere Bindung an seinen Partner und durch den Partner an die Kultur und den Ort. Das finde ich dann auch irgendwie anders nochmal als bei uns beiden.
Ja, bei uns beiden Gestrandeten.
Okay, aber ich glaube, da haben wir gleich gedacht, es gibt so viele schöne Traditionen in Norwegen, dass man sie gerne alle adaptiert und wo man sich sträubt, ist anscheinend bei uns beiden das Essen.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz klassisch. Ich könnte mir vorstellen, dass viele andere das auch so sagen würden.
Dann gehen wir doch mal rüber zu was Positiverem wieder. Was möchtest du nicht mehr missen?
Also zuallererst steht da bei mir die Digitalisierung.
Oh ja, ja. Oh ja.
Guter Punkt. Ist ja wirklich alles digital, also von Elterngeld beantragen zum Arbeitslosengeld beantragen, zum Adresse ändern, alles. Also es ist wirklich alles digital, mittlerweile ja auch viele Arzttermine kann man digital machen oder sich zumindest die Überweisung digital holen.
Und Rezepte vom Arzt?
Rezepte vom Arzt, genau. Geld überweisen geht super schnell mit einer richtig guten App. Und ja, sie ist besser als PayPal, würde ich zumindest behaupten.
Ja.
Alle Arten von Anzeigen liegen natürlich online irgendwie bei Finn. Ja, was würdest du sagen, ist überhaupt noch nicht digital? Also das Einzige, was ich weiß, ist Pass, ne? Da muss man schon noch natürlich in Person auftreten, um sich den abzuholen zumindest.
Ja, aber ich komme auch auf nichts mehr. Die letzten Sachen, die nicht digital waren, sind jetzt auch digital. Das war zum Beispiel die Vaterschaftserklärung. Die war in der letzten Schwangerschaft noch nicht digital. Die ist inzwischen digital.
Stimmt, hast du recht. Erinnere ich mich, war bei mir auch so.
Und jetzt auch diese Gesundheitsstation. Man geht ja mit Kindern hier nicht zum Arzt, sondern zu solchen Gesundheitsstationen. Die sind jetzt auch an das öffentliche Netz angeknüpft. Das waren sie noch nicht vor ein paar Jahren. Also es wird wirklich immer umgreifender und unfassbar unkompliziert.
Und das Schöne ist ja auch, es ist nicht nur digitalisiert, sondern es ist auch mobile-friendly, wie man immer so schön sagt. Ne? Also es geht wirklich alles auch super gut über dein Smartphone. Das heißt, die Websites sind dann nicht auf einmal so riesig groß, dass du sie erstmal kleiner zoomen musst und gucken musst, wo du reinschreiben musst, was mir in Deutschland oft passiert. Sondern es ist echt, die haben mittlerweile kapiert, dass natürlich über die Hälfte der Tätigkeiten auch auf dem Handy stattfinden und dadurch ist es auch immer super. Also meistens ist es sowieso eine App, aber auch die Sachen, die nicht in der App sind, sind einfach trotzdem immer sehr gut lesbar, auch auf dem Handy.
Ja, das glaube ich. Das möchte ich auch nicht mehr missen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
Was hast du aufgeschrieben?
Den Platz um dich herum. Ich finde, es fällt, also jetzt komme ich ja auch aus NRW, aber mir fällt es immer wieder auf, wie verwöhnt wir sind, wenn es darum geht, Platz zu haben. Also ganz sprichwörtlich, ob es jetzt im Bus ist, auf dem Weg zur Arbeit. Natürlich hast du ja auch eine Art von Rush Hour und wenn du dich in die 13er Trick schmeißt, dann ist es auch mal eng. Aber es ist alles so relativ.
Ja.
Und du hast überall
für die Hauptstadt Platz. Vor allem auch, ne?
Ja.
Also ich meine, gut, Oslo ist natürlich wirklich eine kleine Hauptstadt, aber ich war auch neulich mal in London und war total geschockt, wie viele Leute sich da in die U-Bahn reinquetschen und die also allein schon die Rolltreppe runternehmen zur U-Bahn. Ich war wirklich völlig überfordert.
Ja.
Das ist ja echt nie, ne? Also es ist auch nie irgendwas richtig voll. Also klar, in einem tollen Restaurant kriegst du nicht spontan einen Platz oder so, aber ich finde das auch mal so schön. Es ist selten so, also ich erinnere noch so, weißt du, so Berlin-Mauerpark oder solche großen Attraktionen. Selbst die größten Attraktionen in Oslo, wie irgendwie Museum oder Skulpturenpark, das ist nie wirklich voll.
Und du hast auch Events, das finde ich irgendwie auch so cool. Du hast irgendwie Events von der Lichtershow draußen bis hin zu irgendwelchen Kindervorstellungen und dieses ganze Gequetsche, also dieses ganze immer, dass du ankommst und schon so halb aggressiv bist, weil du die Schlange siehst und irgendwie dann, also das macht ja auch was mit dem Menschen mental, ja? Du siehst diese Schlange und denkst so, das ist schon mal die Grundhaltung, mit der du dich dann in diese Menschenmasse begibst. Und das hier nicht zu haben, also hier sind ja auch ganz viele freie, öffentlichen Gratis-Sachen oder so, und da, wir waren heute erst wieder bei einem kleinen Kinder-Event, du gehst halt einfach rein, haust dich dahin, du hast Platz, da sind Leute, aber du hast nicht dieses Gequetsche, dieses Anstehen, dieses Drängeln. Und wo man es ja auch total deutlich gemerkt hat, ist ja unter Covid gewesen. Also wir hatten ganz, 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 ganz viele Restriktionen einfach nicht. Nicht, weil die Norweger so viel besser sich an alles gehalten hätten, aber du brauchst es halt einfach. Du brauchst es nicht, weil der Platz da ist, vor allem in der Natur. Und das sind so, ich weiß nicht, ich finde, das macht was mit dem mentalen Entschleunigen und mit einfach der Grundstimmung, die für mich persönlich positiver ist.
Das stimmt. Schön. Das stimmt. Ich dachte so witzig, als du sagst Platz und du kommst aus NRW, dachte ich so, meinst du den süßen Stolle? Also weißt du, das heißt auch in NRW so Platz oder wenn man so ein süßes Hefebrot hat?
Das weiß ich nicht.
Das haben wir immer so genannt, wo ich hergekommen bin. Naja. Was würdest du denn sagen, das war für mich eigentlich die schwierigste Frage, da habe ich am längsten, aber die fand ich interessant. Was ist dein größtes Vorbild hier in Norwegen und warum?
Das fand ich auch nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich habe mich gewundert, dass die Frage kam. Ich fand es eben auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt größtes Vorbild nennen würde, aber jemand, den ich sehr cool finde, der mir einfiel, ist die Schriftstellerin Maja Lunde.
Mhm.
Und warum finde ich sie sehr cool?
Die hat zum Beispiel die Geschichten der Bienen geschrieben, auch in Deutschland ein sehr großer Bestseller und dann noch zwei weitere Folgen, eine übers Wasser und eine übers... Ich weiß gerade die dritte.
Das ist ein Quartett.
Ah, ein Quartett ist es sogar.
Das nennt man das Klimaquartett.
Stimmt.
Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber auf Norwegisch ist es Blå, ist das zweite, also die Geschichte des Wassers, genau. Fand ich auch super, super schön. Und dann das dritte heißt wahrscheinlich auch ähnlich auf Deutsch, Pritzewalskis Hest. Und das vierte, Drömmen om et tre, also der Traum eines Baums, sicher anders übersetzt. Aber dieses Klimaquartett ist eigentlich auch, warum ich sie so cool finde, weil... ich habe so das Gefühl, sie macht das auf so eine, also sie macht einen Klimakampf auf eine total unaufgeregte, künstlerische, wundervolle Art und Weise, die wirklich sehr, sehr nachdenklich macht. Also diese Bücher kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich habe das dritte und vierte noch gar nicht gelesen, aber die ersten beiden fand ich total schön. Es bewirkt was. Sie ist aber jetzt nicht so eine aufgeregte Klimaaktivistin, die überall anders irgendwie so auftritt.
Ja.
Aber wirklich jemand, der auch international super Erfolg hat. Die lebt ja auch hier in Oslo und ich finde die einfach insgesamt so, ich will nicht sagen unscheinbar, weil sie tritt ja in Erscheinung.
Unaufgeregt ist sie einfach, ne?
Ja, völlig. Mhm. Und dabei super erfolgreich, hat total was zu sagen, ist intelligent und bewegt, glaube ich, was durch ihre Geschichten. Das finde ich irgendwie absolut toll.
Schön, das ist ein schönes Beispiel. Ich habe so generell aufgeschrieben, aber dann auch noch ein konkretes Beispiel, aber ich habe aufgeschrieben, Leute, die gegen den Strom gehen oder schwimmen. Schwimmen sagt man ja eher, weil das ist ja hier in Norwegen, wie wir ja schon öfter auch gesagt haben, hier eher alles konform und die meisten wollen sich anpassen und passen irgendwie eher in ihre A4-Blätter so ein bisschen rein. Und es geht dann doch sowohl im großen als auch im kleinen Bereich eigentlich wenig Leute, die gegen den Strom schwimmen. Und deshalb bewundere ich solche Leute, wie zum Beispiel diese Ernährungsmama, das ist ja eine Influencerin, die jetzt wirklich richtig auf die Barrikaden geht, was vor allem das Essen für Kinder, aber generell das Essen für Norweger angeht, weil sie einfach sagt, Leute, ihr müsst wieder echtes Essen essen. Und die macht das wirklich total, also ohne Pardon. Und die wurde vor allem am Anfang viel kritisiert. Mittlerweile haben die Leute das, glaube ich, kapiert, dass sie wirklich eine gute Agenda auch hat. Aber der ist jetzt einfach total egal, was bei ihr bei Instagram oder Wege oder wo auch immer geschrieben wird und wie die repostet wird und so, weil sie sich einfach so sicher ist mit ihrer Botschaft und dadurch jetzt auch wirklich viel erreicht. Und das sind so Sachen wie, dass sie einfach versucht, mittlerweile gibt es ja in Eis, ne? Eiscreme ist ja so ein großes Thema in Norwegen. Alle müssen irgendwie immer ihr Eis essen. Und dann hat sie irgendwann mal so gemerkt, Leute, ihr habt sogar Eis in der Apotheke, damit die Kinder irgendwie da ihr Eis kriegen, wenn die Eltern was einkaufen und so. Ja, und da ist sie einfach, finde ich, total angstlos und das bewundere ich. Und das gibt es in Norwegen tatsächlich nicht oft.
Das gibt es echt nicht oft. Und ich habe auch ein paar Gedanken, warum es das so wenig gibt. Ich glaube wirklich, weil man, das ist der gleiche Grund, warum die Leute hier nicht schwarz fahren, weil das so eine kleine Gesellschaft ist. Also von wegen Platz, ja, es sind auch einfach nicht so viele Menschen. Und dadurch kennt irgendwie jeder doch jeden über drei Ecken. Und ich habe das Gefühl, wenn du hier einmal dein Gesicht verlierst oder einmal so ausgestoßen bist aus der Gesellschaft, dann gibt es auch keinen Plan B. Weil es gibt nur diese eine kleine Clique. Das finde ich auch manchmal auf der Arbeit so, macht mich fast ein bisschen klaustrophobisch, dass du denkst, in dieser mini-kleinen Branche darfst du auch keinen Mist machen. So,
nee,
weil
stimmt,
die Leute quatschen miteinander und es sind im Endeffekt dann nicht so viele, die für dich so wichtig sind.
Nee, ja, hast recht. Ja, da muss man ja. Und wenn man dann törrt, was ja auch so ein schöner norwegischer Ausdruck ist, wenn man sich dann traut, sozusagen da aus dem Rahmen zu fallen, dann ist man schon mutiger als vielleicht in anderen Ländern.
Ja, man riskiert echt was, finde ich. Also Respekt finde ich gut.
Ja.
Dann kommen wir zu unserer super Frage, Runde Nummer 3. Bing, 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 bing. Ich steige ein mit einer negativen Frage, was mich wirklich nervt.
Was mich wirklich nervt, ich habe es wieder am Wochenende erlebt, dass um 16 Uhr am Wochenende immer alle, also vor allem Leute mit kleinen Kindern, alle nach Hause gehen müssen, weil es jetzt Abendessen gibt. Ja. Und es ist wirklich so, ich habe es auch schon mal bei Instagram gepostet, letztes Jahr glaube ich, so, dass ab 16 Uhr sind die Spielplätze alle leer. Und das ist, also wirklich jedes Elternteil hörst du da immer sagen, so, jetzt müssen wir nach Hause, jetzt geht's Mittag. Also es heißt ja Mittag, das ist ja die große Mahlzeit in Norwegen, was ja im Prinzip zwischen, also es findet in der Regel um 17 Uhr statt, aber viele gehen dann eben schon um 16 Uhr, weil sie ja auch noch Mittag machen müssen. Und das nervt mich total. Also die leeren Spielplätze, dieser Zeitdruck, weil wir sind auch eher da, glaube ich, ein bisschen später als die meisten Norweger dann auch von der Partie und wir essen eher so um 18 Uhr Abendessen, was ja für Deutsche auch schon total früh ist, aber das nervt mich total.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wir sind ja eh die später mit allem immer spät dran. Und wenn wir kommen, ist immer, also das geht ja so weiter, wenn wir kommen, ist immer auch alles vorbei. Also diese ganzen Kindersachen, die gehen immer von, die sind dann für die ganzen Frühaufsteher gemacht und die gehen von 8 bis 11 oder so.
Und dann kommt ihr um 10:45 so, jetzt gibt's keine Waffel mehr.
Wir kommen um 12 und dann ist immer schon abgeräumt. Ja? Und dann gibt es immer den Trostpreis für unser Kind. Ich finde das, das ist eine sehr, das ist alles sehr, sehr früh.
Ja, ich war gestern auf einer richtigen Party eingeladen. Die hat um 6 angefangen. Um 6. Wer lädt denn auf eine Party um 6 sein?
Und wann war sie zu Ende?
Oh ja, immerhin um 2.
Okay.
Ja, wahrscheinlich in Deutschland würde sie wahrscheinlich von, weiß ich nicht, 8 bis 5 gehen. Obwohl in unserem Alter, weiß ich auch nicht mehr.
Wenn die Kinder wieder aufstehen.
Was nervt dich denn so richtig?
Dass wir nicht in der EU sind. Verdammte Axt.
Ah, ja.
Das ist natürlich ein großes Thema, aber im Endeffekt ist es darauf zurückzuführen, woran merkt man das? An 1000 Dingen, unter anderem an der Post und am Zoll und dass du Dinge verschicken musst. Und
das ist sauteuer, es dauert ewig lang.
Die Sachen bleiben im Zoll
hängen. Du kannst nicht, ich bestelle gar nichts mehr aus dem Ausland, weil man da, bleiben im Zoll hängen, ja. Okay, das ist jetzt eher so privat, hättest du da auch noch so eine größere Ebene? Also was... Siehst du sonst noch irgendwelche Gefahren politisch?
Klar. Wir haben keine Ostereier. Warum? Ja, das ist doof gesagt, aber wir haben keine Ostereier. Das ist ja nur ein warum nicht? Ja, weil die norwegische Krone so schwach ist.
Also du meinst wirklich Eier, ne?
Hühnereier. Ja, ich meine Hühnereier.
Ja, nicht Lindeier. Die gibt es auch nicht so viel.
Die gibt es auch nicht, weil Lind gibt es nicht, genau. Oder ja, Lind gibt es.
Bei Oda gibt es sie. Ich habe sie schon bestellt. Aber ja, wir haben gerade eine Knappheit an Eiern. Ich wollte auch eine Bestellung bei Oda reinlegen und alle Eier waren ausverkauft.
Alle Eier sind ausverkauft. Warum sind alle Eier ausverkauft? Weil der Kronenkurs so schlecht ist und wir uns, by the way, tot zahlen, wenn wir nach Deutschland fahren in Urlaub.
Ja.
Und das hat ja zur Konsequenz, dass die norwegischen Eier sehr, sehr günstig sind. Das heißt, es sind nicht nur die Privatpersonen, die im Moment die norwegischen Eier kaufen, sondern eben auch die komplette Industrie, die sie sonst aus dem Ausland bezieht. Und das ist dann... Ja, das liegt natürlich am Kronenkurs, an der Krone. Wäre natürlich vielleicht auch anders, wenn wir in der EU wären. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber wenn wir in der EU wären, hätten wir sicherlich eine Währenbindung, so wie Dänemark das hat. Und hätten diese krassen Schwankungen im Kurs nicht. Ja. Das ist ein anderer Effekt. Und ich finde es einfach auch, das andere ist ja der total begrenzte Auswahl an Waren, worüber man schon oft gesprochen hat. Das ist ja eigentlich
und alles,
auch
was importiert ist, ist sauteuer. Käse aus Frankreich zum Beispiel.
Genau. Also ich finde, das schlägt sich in sehr, sehr vielen Dingen wieder.
Ja, absolut.
Und politisch auch. Also ich meine, da gibt es ja auch ganz endlose Stimmen, die dafür stimmen. Aber es ist ja nicht, als ob wir davon total befreit wären, sondern Norwegen setzt ja ganz viel um und hat ganz viele Deals mit der EU.
Also wie heißt denn das nochmal? Wir sind die ES.
Schengen.
Stimmt. Was mich auch noch übrigens total nervt. Witzig, dass ich das nicht aufgeschrieben habe, dass mich das mit dem Essen, also dass die Warenauswahl mich nervt. Da habe ich mich schon so auch schon dran gewöhnt. wahrscheinlich ist es auch, weil ich Kinder habe und jetzt irgendwie gerade eher simpel esse. Was mich auch noch total nervt, ich finde, es gibt schon sehr viele, mein Partner und ich nennen das immer Goodie-Goodies. Also einfach sehr viele Leute, die sehr nett sind und sehr freundlich, aber auch immer so ein bisschen auf der Oberfläche und immer so, das sind sehr, oh, so hügelig, so kuschelig. Also ich mir fehlen da manchmal so die Deutschen, die frech und direkt und irgendwie, ja, so ein bisschen mehr Persona haben, so, ne? Also ich, ja, ich finde, in Norwegen trifft man schon unheimlich viele, ja, ich finde, das ist einfach der beste Ausdruck. Goodie Goodies.
Also geht in die Richtung gegen den Strom schwimmen, ein bisschen ja. Berliner Schnauze ab und zu.
Ja, das ja oder wie deine Krankenschwesterin dann auch, ne? Die dann zu dir sagt, ja, was hat sie, ja, das war halt auch erst so diese Goodie Goodie, ne? Ich will nicht in den Konflikt gehen und ich, ja.
Ja, total.
Komm gar nicht so weiter, überhaupt irgendwie eine Meinung aufzubringen, weil das dann, ja, weil das es ist halt diese Konflikte, es gibt einfach sehr viele konfliktscheue Norweger und das ist manchmal einfach traurig und anstrengend.
Und diese, ja, du hast es gerade schön gesagt, aber dieses
die pusten ja auch mal so ein, ne? Das ja. ist ja in wo mein Partner herkommt aus Orland, da macht man ja wirklich so um macht was Andreas zu bestätigen. Das? Andreas macht es, sobald wir auf Orland sind, switcht er immer um und macht dann nur so. Aber hier in Norwegen gibt es ganz viel dieses. Ja.
Diese Schnappatmung am Anfang. So, ja. Geht's dir gut? Ja. Brauchst du Luft? Nee, ich stimme dir zu. Ach so, okay.
Meine nächste Frage ist: Was in deiner Wohnung verrät, dass du Deutsche bist?
Ein Blick in unseren Kühlschrank. Also wir sind ja, die Importeure schlechthin. Natürlich immer nur innen vor der Grenze am Zoll. Niemals drüber. aber wir kaufen, wenn wir in Deutschland sind, unglaublich viel Kram aus Deutschland ein. Von Hirse über Chiasamen über, keine Ahnung, alles, was sich hält, Walnüsse. Ja.
Ja, es stimmt auch, es ist immer total schön, wenn ihr zu Besuch kommt, weil ihr bringt immer irgendwie Raffaello mit oder Giotto oder total genau. Deutsch. Nee, aber ich habe da, das ist bei mir mittlerweile runtergegangen. Ich habe früher immer noch so zum Beispiel Teewurst habe ich immer importiert, das hat mir irgendwie gefehlt, das esse ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber ja, doch, also es gibt schon sehr viele, also gerade auch so ein bisschen in der Snack-Kategorie, ne? Also klar, natürlich Hirse, solche Sachen gibt es ja auch, aber da muss man dann oft in Öko-Produkte, ja, ist teuer und du musst in irgendwelche Öko-Läden. Letztens haben wir uns auch drüber unterhalten, ich habe am Wochenende einen Mohnkuchen gebacken. Ja. Und Mohn gibt es hier nur in diesen kleinen Gläschen, in denen es auch sonst Gewürze gibt, weil die Norweger das halt wirklich nur so auf ihre Brötchen streuen. Und wir backen dann irgendwie einen Kuchen mit 200 Gramm Mohn, dann bist du dann 10 Euro für die vier, also in so einem Gläschen sind 48 Gramm Mohn drin. Ne? Das ist einfach keine Zutat. Oder auch zum Beispiel Kirschen gibt es hier ja gar nicht. Also so eingelegte, also nicht eingelegte, eingemachte Sauerkirschen für einen Kuchen, weil die Norweger da auch nicht mit backen oder
steht kochen. Auch in unserem Vorratszimmer.
Ja, ja.
Ja, ja du kannst sie kaufen. Das sind dann die deutschen Schattenmorellengossen ohne Witz 17 Euro ja. pro Glas.
Und auch nur in ganz wenigen Geschäften, ne?
Ja, ja.
Ja.
Aber das Witzige ist ja, alle diese Sachen, Hirse und so weiter, kriegst du ja in diesen Öko-Läden und das sind ja die deutschen Waren. Das heißt, es sind alles aus Deutschland, genau. Die importierten Sachen ja. Und du zahlst viermal so viel.
Meins ist ein bisschen in die gleiche Richtung. Also ich habe aufgeschrieben, loser Tee. Das gibt es ja hier auch wirklich wenig. Ne? Die Norweger, wenn sie überhaupt Tee trinken, sind es meistens Beuteltee. DM-Hygieneprodukte. Ja. Deutsche Kinderbücher natürlich. Dann der Lückkasten, haben jetzt gerade die Großeltern meiner älteren Tochter geschenkt. Ist auch so ein total deutsches Spiel für mich. Und die Toni-Box. Das finde ich auch mal total lustig, ja. Wenn du zu anderen Eltern kommst, also anderen Deutschen mit Kindern. Die Toni-Box verrät einfach sofort, dass du Deutsche bist.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja. Ich würde aber auch sagen, wenn ich in eure Wohnung komme, es ist schon euer individueller Stil einfach, ne? Also ihr habt irgendwie, ja, also ihr habt einfach einen persönlichen Stil. Es ist halt, sieht halt nicht aus wie im Einrichtungskatalog.
Ja.
Das verrät auch einfach sofort, dass man zumindest nicht norwegisch ist.
Das stimmt. Ich habe auch drei Sachen aufgeschrieben. Die Vorratskammer, den Wasserkocher und der gesamte Stil. Es ist nicht minimalistisch dänischer Architektenstil, genau. Ja. Das sagen auch immer alle so, ah, hier sieht so, so reiselustig aus. Ich denke so, ja, ja, das
sind wir auch.
Sind wir auch.
Meine Interieur verrät etwas über mich. Ja.
Oh wow, oh wow.
Da bin ich mittlerweile, glaube ich, was würdest du sagen? Ich bin da, glaube ich, so ein Misch mittlerweile. Also ich habe schon immer noch viele persönliche Dinge, aber ich mag das ja auch ein bisschen jetzt so zu reduzieren. Ich habe zum Beispiel eigentlich kaum noch Bücher, obwohl ich sehr viel lese, aber das wird alles ausgeliehen und auch weiter verschenkt, wenn ich es besessen habe. Aber ich versuche mich da so ein bisschen inspirieren zu lassen, also hin zu weniger.
Ja, aber es ist immer noch persönlicher, es hat so eine gewisse Wärme bei dir. Ich finde oft, es hat dieses total Minimalistische, ist ja dann so, dass absolut nichts mehr rumsteht.
Bin nur eine Vase und ein Coffee-Table-Book.
Ja, man versucht sich so Richtung Katalog vorzuarbeiten, so wie die Wohnung aussieht, wenn man sie verkauft. Das
genau.
Finde ich zu extrem.
Finde ich absolut, ja. Ich frage mich auch mal, wo ist das Zeug? Dann ist es meistens so, dass machst dann eine Tür auf und alles springt dir entgegen, weil sie in einer wilden Wut, bevor die Gäste kommen, schnell alles in das eine Zimmer stopfen.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, worauf du neidisch bist bei den Norwegern?
Ja, du, ich bin schon auf ein paar Sachen neidisch. Also so ein bisschen so dieses Sport und Natur als Routine. Also ich mache das ja auch. Ich gehe auch super gerne langlaufen und ich gehe auch ab und zu wirklich sonntags also auf meine Tür. Aber es ist bei mir halt einfach nicht so drin. Ich habe jetzt nicht den Rucksack schon fertig gepackt und weiß einfach, jeden Sonntag um 10 Uhr geht's los, sondern ich muss mich da ein bisschen mehr anstrengen. Die Hürde hängt ein bisschen höher. Mhm. Und das finde ich, darauf bin ich schon neidisch, dass sie da so mit aufgewachsen sind und das einfach so drinnen steckt sozusagen. Und dann natürlich noch so andere Sachen, ne? Klar, Familie um die Ecke und Hütten, das sind jetzt so ganz Klassiker. Aber was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist so ein bisschen auf die Naivität der Norweger. Ich finde, viele Norweger leben ja schon in ihrer kleinen Blase und sind nicht Mitglied in der EU zum Beispiel, lassen das Weltgeschehen so ein bisschen passé an sich vorbeigehen. Und natürlich will ich das, so möchte ich so nicht leben, aber ich bin schon so ein bisschen neidisch darauf, dass sie sich das so gönnen können, weil ganz viele Norweger sind wirklich einfach unheimlich unkritisch und leben so in ihrer Parallelwelt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das ist ja schon was mich so ein bisschen neidisch macht.
Ich habe, ist kein Witz, ich habe die identischen beiden Sachen. Ach. Mein erster Punkt habe ich genannt Outdoor-Saviness, also so dieses einfach zu wissen, hinter welcher Bushaltestelle irgendein Skiweg losgeht. Also man braucht halt gar nicht so viel organisieren, weil man weiß, wo man hingeht, um was zu machen. Das finde ich halt total cool und sich auch auszukennen und nicht da und damit irgendwie, wie ich dann mit dem Handy da zu stehen und so, muss ich jetzt rechts oder links an jeder Wegweisung. Die kennen ihre Natur, die wissen, wo sie rein wollen und das ist einfach dann weniger Aufwand, finde ich total cool. Also das ist dein erster Punkt. Und den zweiten habe ich genannt, die Einfachheit. Das alles, ich finde, das sieht einfach alles so einfach aus. Ja. Also das ist so, dann gehen wir dahin. Das ist, ja, es ist diese Naivität uns geht's gut und alles ist gut. Und
ja, ich muss jetzt irgendwie nicht höher hinaus. Ne? Ich mache jetzt irgendwie das, was so in der Tradition so ein bisschen vorgegeben ist oder auch in diesem Etablierungsmarathon, den die Norweger alle durchlaufen und da sind einfach die Regeln schon so festgeschrieben, den folgst du einfach und fertig.
Und das ist halt so witzig, weil ich meine, wir beide leben ja das komplett Gegensätzliche, sind ausgewandert, damit macht man sich das Leben schwer, haben hier unsere gemischten Beziehungen oder du zumindest und Kinder im Ausland. Also wir suchen ja offensichtlich was anderes. Das heißt aber nicht, dass man nicht manchmal mit einem neidischen Blick auf dieses, ja, und meine Mama wohnt da, mein Papa wohnt da und jeder Montag ist so und jeder Dienstag ist so und ich wüsste, nach 3 Monaten würde mich das Ganze zu Tode langweilen und ich würde ausbrechen wollen, ganz klar, aber manchmal mit einem halb neidischen Auge schaut man drauf und denkt sich, ach, so einfach sieht irgendwie auch nett aus.
Ja, und das kann man sich einfach nie aneignen zum Schluss, egal wie lange man hier lebt. Nee. Welche norwegischen Inhalte konsumierst du denn? Das würde mich auch nochmal interessieren.
Da musste ich auch ein bisschen in mich gehen und habe festgestellt, am meisten, glaube ich, Podcasts. Mhm. Da so ein bisschen gemischt von Kort Forklart bis Foreldre Rode und so ein bisschen alles, was mich anlacht. Bürdewacht Pensum finde ich ganz süß. Das ist so, das bedeutet eigentlich, ich muss mal kurz übersetzen, die ganzen Kort Forklart ist so eine von der Zeitung von Aftenposten hier, unsere größte Zeitung, rausgegebener Podcast, die einfach sich ein Thema vornehmen und 15 Minuten das mal eben erklären. Der Elternpodcast ist eigentlich auch so ein bisschen
Ratgeber-Podcast mit einer Psychologin.
Und dann Bürdewacht Pensum sind so Dinge, die eigentlich alle mal wissen sollten. Ja, keine Ahnung.
So ein Allgemeinbildungspodcast, genau, ne?
Ja, paar politische, also mehr Podcast am meisten und ein paar wenige Serien, aber die sind sogar gut eigentlich, die norwegischen Serien. Also angefangen von Scam bis zu Magda.
Ja.
Aber irgendwie konsumiere ich die trotzdem nicht so in Mengen.
Ja.
Nee.
Ich finde schon, also was du sagst, bei mir ist auch, ich habe auch geschrieben, auch Serien und Podcasts vor allem, dann auch Aftenposten und NRK, aber dafür, dass Norwegen so klein ist, produzieren sie unheimlich viele Medien, also sehr viele Podcasts, sehr viele Serien, also so, wenn man das jetzt mal pro Kopf ausrechnen würde, wären es, glaube ich, viel mehr. Ich finde das gerade im Vergleich zu Deutschland, wo ja doch dann doch immer noch relativ wenig, vor allem gutes, hochwertiges, internationales kommt, da sind die Norweger schon sehr früh auch dabei gewesen, sich auf den Trend vom Podcast zum Beispiel und auch Serien so da drauf zu springen und das einfach professionell und gut und innovativ zu produzieren. Das finde ich immer wieder toll. Ich habe dann noch so überlegt, was ich nicht konsumiere, was ich auch merke, ist zum Beispiel TV2, also TV2, dafür muss man ja zahlen. Das ist sozusagen Privatfernsehen und da habe ich schon das Gefühl, verpasse ich so ein paar Sachen, so ein paar Shows, wo die Norweger dann doch am Montagmorgen gerne drüber reden, was dann am Wochenende geguckt wurde. Und was ja auch in Norwegen groß ist, ist so Reality-TV, ne? Also irgendwelche Shows und irgendwelche Dating-Geschichten und Island-Geschichten und Nackt-Daten und was weiß ich, das konsumiere ich überhaupt nicht, da habe ich wirklich gar keine Ahnung.
Nee, ich auch nicht. Und ich glaube, dafür ist man dann, also in Deutschland, glaube ich, würde ich es auch nicht konsumieren, weiß ich nicht. Aber hier erst recht nicht, da ist man irgendwie viel zu weit weg für.
Ja, das stimmt. Ja, dann sind wir jetzt schon an unserer letzten Kategorie angelangt, ne? An unserer letzten Fragerunde.
Ja. Was darf keiner wissen?
Dass ich die Nase putze, auch im Büro. Dass ich mal so ganz gerne so die Kö sneake, also die Schlange abkürze. Es gibt ja nicht wahnsinnig lange Schlangen in Norwegen, aber wenn es so Schlangen gibt, dann nutze ich manchmal schon so ein bisschen, dass ich Deutsch bin und mir da so ein paar Tricks überlege. Auch zum Beispiel beim Skilift anstehen mache ich immer so aktiv Queuing. Das ist ja schon so ein No-Go in Norwegen. Ja. Ne? Ja, das darf keiner wissen. Was auch keiner wissen darf, ist, dass ich keinen Tran nehme und auch meinem Kind keinen Tran gebe, also kein Lebertran. Das ist immer so, und gibt ihr Lebertran? Das ist ja so ein Fischfett-Tran, ja, Tran, was ja angeblich sehr viele Vitamine und Omegas und so weiter beinhaltet. Aber ich denke immer, meine Kinder sind eigentlich größtenteils gesund und ich gebe ihnen trotzdem keinen Tran. Und bei mir gibt es auch keinen Quellsmart. Das ist ja, haben wir eben schon gesagt, Mittag ist halt so eine große Mahlzeit gegen 17 Uhr und dann essen alle Norweger, vor allem die Kinder, aber eigentlich alle ja dann nochmal so ein Quellsmart. Und das machen wir manchmal auch, wenn wir wirklich früh Mittag gegessen haben, aber bei uns ist das jetzt nicht so. Ich merke immer, wenn andere Kinder bei uns zu Besuch sind, dann immer so, und jetzt Quellsmart. Oh, dann muss ich immer noch den Joghurt rausholen oder noch ein Brot schmieren und so. Und dadurch, dass wir erst um 18 Uhr Abendessen, gibt es bei uns auch kein Quellsmart. Also auf Englisch heißt das ja Supper. Mhm. Und das ist ja auch eine sehr norwegische Tradition.
Das stimmt. Das stimmt.
Wie ist das bei dir?
Ich habe drei. Erstens, mir die Nase putzen. Ich mache es noch, genau. Zweitens, dass ich alle möglichen norwegischen Kinderlieder sehr verschände, weil ich den Text einfach nicht kann. Und Noah kommt damit immer nach Hause und irgendwie nehme ich es mir immer wieder vor. Ich finde es auch so lustig. Ich musste auch über mich selber wirklich schmunzeln. Die sind jetzt ja nicht schwierig. Es ist ja nicht, als ob mir das jetzt total viel abverlangen würde, diesen Text mir anzuschauen. Aber eins dieser Lieder, die ich immer noch nicht kann, ist dieses so Lille Kattebüs,
wo hat du wert? Ja, ja, wert das Mamma min. Ja.
Und weiter kann ich halt
mittlerweile.
Nicht.
Ja, ich kenne das.
Ich kann es nur bis dahin und danach erfinde ich immer Sachen. Und Noah guckt mich dann inzwischen immer so an und sagt, nee. Er will schon einen richtigen Text haben und ich habe da schon wilde Sachen erfunden.
Ich weiß voll, was du meinst, weil letztens kam eine norwegische Freundin von mir nach Hause mit meiner kleinen Tochter, die ist anderthalb, gesungen und auf einmal Kaiser strahlte wirklich auf und sang alle diese Lieder mit, mehr oder weniger. Und ich so, oh Gott, ja, habe ich alle, kann ich alle nicht.
Ja. Genau. Und der letzte, dass ich in Deutschland immer noch zum Arzt gehe, zu vielen Ärzten gehe, weil, sorry, liebe Ärzte in Norwegen, ich vertraue nicht so richtig auf euch und euer System. Aber ich kenne leider auch nicht so viele gute Ärzte, sonst wäre das sicher anders.
Ja, zum Glück bist du noch nicht krank.
Genau.
Wer weiß, ich mache es nicht, auch weil ich einfach nicht oft krank bin, knock on wood, aber ja, kenne ich viele, die das machen. Da muss man aber auch natürlich wirklich regelmäßig für in Deutschland sein, ne? Und das dann irgendwie auch orken. Ja, orkeken, ja.
Orkeken.
Okay, okay. Und dann zum Arzt gehen. Da anzurufen aus Festnetz, um hier einen Termin zu vereinbaren und dann eine Stunde im Badezimmer zu sitzen. Nee, no thank you.
Nee, es nimmt auch ab, aber ein bisschen noch.
Meine letzte Frage für heute ist die Millionenfrage. Wenn du 3 Millionen Kronen zur Verfügung hättest, die du in Norwegen nutzen musst, wofür würdest du sie nutzen?
Ich würde ganz schamlos und dekadent alle diese super überteuerten Urlaubsplätze abklappern, die total, sorry, geil sind.
Ah ja, also hier so Trolltunga oder was? Oder ja, Geiranger Fjord?
Ja, genau. Es gibt aber jetzt nicht in Luxushotels, aber es gibt ja schon diese echt coolen Outdoor-Sachen hier in Norwegen, wo du irgendwie so ein kleines Glaszimmer, irgendeine Felswand gemauert hast und du guckst halt quasi in den schönsten Fjord der Welt in einer umglasten Umgebung mit einem kleinen, wahrscheinlich Whirlpool drin, keine Ahnung. Oder Glasiglos am Nordpol, wo du Nordlichter siehst. Ja. Also diese ganzen Dinge, die echt cool sind, Schlittenhund fahren, aber die einfach auch unfassbar teuer sind. Also 3 Millionen, ja, über ein paar Jahre würde ich das sicher ausgeben.
Ach, voll schön, dass du wieder reisen sagst, das ist auch wieder so du. Ich dachte natürlich, alle würden immer sagen, ich kaufe mir eine Hütte. Das würde ich aber auch nicht machen, einfach weil das unheimlich viel Arbeit ist, weil man dann im Winter da hinfahren muss und den Schnee von den Dächern runterschippen muss und so. Ich glaube, ich würde meinen Job kündigen und alles auf diesen Podcast und noch weitere Podcasts setzen, wenn ich 3 Millionen hätte.
Auf jeden Fall.
Es ist schon, finde ich, für mich so ein Wehmutstropfen, dass ich das Gefühl habe, dass ich beruflich nicht ganz so bin, wie ich vielleicht in Deutschland hätte sein können, sage ich jetzt mal so ganz bold oder so ganz mutig. Aber wenn ich die Kohle hätte und würde ich sagen würde, okay, weil mittlerweile ist ja die Landschaft auch anders, als sie vor 10 Jahren war. Ne? Ich glaube mittlerweile, wenn ich mich jetzt hier richtig etablieren würde und meinetwegen jeden Tag ein Reel machen würde und noch ein paar andere Podcasts auf Englisch, Norwegisch anbieten würde, dann könnte ich da auch irgendwann mit Geld verdienen. Mhm. Aber ist jetzt einfach mit Vollzeitjob nicht möglich.
Ein kleiner Aufruf nochmal, wenn uns jemand sponsern möchte.
Oder einkaufen will.
Wir sind noch zu haben. Eigenwerbung wieder aus.
Hör mal, das war eine schöne Folge. Wir haben ja noch ein kurzes Quiz jetzt vorbereitet am Schluss. Ne? Ja. Und zwar über uns. Und ich bin gespannt, ob du es erraten kannst, Laura. An welcher klassisch, ja, ich würde schon sagen, klassisch norwegischen Sportart bin ich beim Anfängerkurs schon kläglich gescheitert?
Innebandy.
Stimmt. Also, nee. Es ist ein Sport, den ihr auch ganz fleißig betreibt.
Segeln?
Ja, Segeln.
Bist du gesegelt?
Ja, ich habe mal einen Segelkurs gemacht und ich bin gekentert nach irgendwie beim zweiten Mal oder so und ich habe es wirklich überhaupt nicht gecheckt und war dann irgendwie auch beleidigt und habe es gelassen.
Deswegen willst du nicht mit uns segeln gehen.
Wahrscheinlich.
Okay. Ein Trauma, das tief drin sitzt. Ja. Etwas, was Tori nicht beherrscht.
Es gibt viele andere Dinge, die ich nicht beherrsche. Aber nee, Segeln ist irgendwie, also ich säge super gern mit, aber das Steuer da in die, oder das Ruder, oder wie sagt man, den Knoppen in die Hand zu nehmen, ist irgendwie nicht meins.
Schön, dass du das gekennt hast. Ich hoffe, es war eine Jolle und nicht
ja,
so
es war eine Jolle, es war eine Jolle. Aber wir sind schon richtig, ja, richtig ins Wasser rein mit allem drum und dran.
Schön. Meine Frage ist, wie viele Versuche habe ich unternommen, um die doppelte Staatsbürgerschaft zu erhalten?
Ah, ich dachte jetzt vielleicht, also von einem weiß ich ja und ich schätze zwei.
Drei Stück.
Echt?
Mit dem lustigsten, ich finde das halt so witzig, drei Versuche und der letzte Versuch ist jetzt in dem Resultat geendet, dass ich vor zwei Wochen oder so eine E-Mail erhielt aus Deutschland vom Amt, die sagte, es ist jetzt ein Gesetz verabschiedet worden, nee, noch nicht, es ist irgendwie durch eine Runde durch und muss noch durch irgendwas anderes durch, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es kommt und dann brauchst du die Beibehaltungsantrag nicht
ja,
mehr.
Ja, genau. Ja.
Oh. Und ich finde es halt so ironisch lustig, dass es jetzt endlich mal da irgendwo angekommen ist und ich nicht nach Hause geschickt wurde mit meinem Antrag, wie die beiden Male zuvor, mit verschiedenen Begründungen. Und jetzt ist es endlich durch und dann kriege ich die Antwort, jetzt brauchst du es gar nicht mehr. Aber kannst du machen, aber brauchst du nicht mehr.
Drei Stücke, alle guten Dinge sind drei. welchen norwegischen Mädchennamen hätte ich eigentlich gerne für eine meiner Töchter gewählt, habe ich aber nicht gemacht, weil man ihn auf Deutsch einfach so anders und dann auch irgendwie komisch ausspricht.
Ach, das weiß ich. Warte. Da waren einige bei... Nee, ich komme nicht mehr drauf.
Solvay.
Ach, echt?
Das ist nee. Ja,
das
ja,
hatte ich nicht im Kopf.
Es wird auf Deutsch, es gibt es ja schon auch so ein bisschen auf Deutsch. Solveig wird es ja geschrieben.
Habe ich auf Deutsch noch gar nicht gehört. Nee. Ein Äquivalent dazu.
Aber ich finde den immer wenn ich ihn höre auf Deutsch, finde ich ihn richtig schön. Solveig. Aber das geht wirklich, das geht einfach nicht.
Und auf Deutsch
Solveig. Solveig.
Schön.
Solveig.
Ach, da tust du dir einen Gefallen mit. sehr schön. Was ist meine zweite? Ich muss mal kurz hier meine Notes gucken. Ach ja, eine sehr schöne Geschichte. Was war der Grund dafür? Ist eine Multiple Choice. Es dauert ein bisschen. Was war der Grund dafür, dass eine meiner ersten innernorwegischen Reisen als damalige Studentin in der Metropole Røros endete? Ich habe drei Auswahlen für dich. Erstens, ein von der Uni organisierter Ausflug in die Fabrik von Flock, was eine Bürostuhlfabrik ist, wurde organisiert, denn diese Fabrik ist eine der produktivsten und effektivsten in ganz Europa. Zweite, also Alternative B, ich wollte eigentlich nach Trondheim, wir konnten uns aber kein Hotel leisten, als wir ankamen und so machten wir die Nacht durch und hüpften am nächsten Tag in den ersten Zug und der ging nach Røros. Oder drei, Røros, das ja auch auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste steht übrigens, lockte uns mit dem Versprechen, einen der schönsten Weihnachtsmärkte Norwegens zu haben und wir fuhren hin, naiv wie wir waren und wurden von drei Buden mit Holzhäusern umgeben, sehr schön in der Tat, aber doch sehr popelig, um sozusagen, und eine Reise vielleicht nicht rechtfertigend.
Ah, ich wollte nämlich gerade sagen, weil ist nicht da auch dieses Jämte Jül eingespielt in Røros? Ja. Ja, genau, diese wunderschöne Serie oder diese nette Serie mit dem wunderschönen Ambiente. Also witzige, coole Antworten. Ich würde sagen, Laura, es ist zwei.
Das stimmt. Ja. Ich fuhr nach Trondheim. Das Witzigste ist, wir fuhren nach Trondheim, um Nordlichter zu gucken.
Oh.
Das ist halt echt noch überhaupt nicht nördlich weit genug, aber das dachten wir damals als Studenten und dann kamen wir an und das war irgendeine Konferenz, das heißt, es war auch wirklich viel ausgebucht und wir konnten uns kein Zimmer mehr leisten.
Ach, ja, witzig, aber ja, eine schöne Reise, wieder so eine Reisegeschichte von Laura, finde ich.
Eine unfassbar witzige Nacht mit Bartendern in Trondheim und der erste Zug, in dem wir einschliefen, fuhr nach Røros.
Meine letzte Frage ist, in wie viele Wohnorte hatte ich schon in Norwegen? Also wie viele Stadtteile sozusagen? Und eventuell kannst du sie sogar auch nennen?
Ja, du hast in, also seitdem ich dich kenne, da hast du in Löcker gewohnt und dann bist du nach Kampen gezogen und nach Kampen bist du nach Höyenhaal gezogen in die Suburbs.
Ja. Und davor weiß aber nicht, mein erster Wohnort.
Ach doch, klar, mit deinem ehemaligen Macker hier in Barum. Und das war nicht Beckestür, oder?
Nee, aber fast.
Starbeck?
Haschlimm.
Ah, Haschlimm, stimmt.
Und dann habe ich ganz zwischen Trennung, also bin ich einen Monat auch nochmal in Tuschhof in einer Zwischenmiete gewohnt. Aber das,
in der WG natürlich, ne?
Nee, das war schon eine Einzimmerwohnung, ja.
Ah, okay.
Ja.
Ich habe Grüne festgestellt, dass alle, die sich trennen, dann in WGs ziehen, desperat.
Ja, habe ich ja dann auch gemacht, aber es war so eine Zwischenmiete. Danach war ich ja in der WG mit einem Koch, was auch sehr nett war.
Ah, das ist nett.
Ja, gut, sehr gut. Also es waren 1, 2, 3, 4, 5 Wohnorte mittlerweile.
Dann habe ich mal eine dritte Frage. Welche dieser Must-Have-Touren in Norwegen, die auf jeder Liste stehen, habe ich noch nicht unternommen?
Darf ich raten?
Ja.
Ich glaube, es ist, wie heißt es? Wie heißt dieser Kamm, über den man geht? Es ist nicht Beitestuhlen, sondern Essigen.
Ja.
War witzig. Ja, aber siehst du, so gut kenne ich dich dann doch. Das weiß ich, dass du das noch nicht gemacht hast.
Ja.
Schön, danke für diese Folge. Ja, gebt uns gerne Feedback, wie ihr die fandet. Die war für uns jetzt immer so ein bisschen weniger. Ja, nee, war jetzt nicht so viel Recherchearbeit, so eher so eigene Recherche in sein eigenes Ich zu gehen und da ein bisschen rumzusuchen. Schön, dann macht's gut, ihr Lieben.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern. Ciao.
Ciao.